Ja, guten Morgen. Gott meint es gut mit uns. Wir haben das gerade noch mal so schön gesungen. Gott sagt Ja zu uns und deshalb können und dürfen wir heute Morgen ganz befreit und ganz offen auf sein Wort hören. Das Thema haben wir schon gehört aus dem heutigen Predigttext lautet: Was ist am wichtigsten? Am letzten Sonntag, diejenigen, die letzte Woche hier waren, da haben wir in der Predigt von dem Andreas Hüttner gehört, was wertvoll ist, da wo unsere Schätze sind. Heute nun geht es darum, was am wichtigsten ist. Der Text, ja, haben wir schon gehört, steht im Markus-Evangelium. Ich lese das mal vor, aus der Hoffnung für alle. Und das bleibt jetzt da an der Wand, auch im Laufe der Predigt, sodass ihr da auch jederzeit nochmal nachlesen könnt. Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches ist von allen Geboten Gottes das wichtigste? Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, welches Gebot ist das Wichtigste? Das fragt hier ein Schriftgelehrter, Jesus. Ich finde, das ist gar keine ungewöhnliche Frage, oder? Wir kennen das ja selber, haben das auch in der Schule so gelernt. Ja, wir sollen unterscheiden zwischen den wichtigen und den unwichtigen Dingen im Leben. Zum Beispiel haben wir, die meisten von uns als Kinder, gelernt, dass es später einmal wichtig ist, arbeiten zu gehen und fleißig zu sein. Andererseits hat uns aber vermutlich keiner gesagt, dass es wichtig ist, auch mal zu faulenzen oder rumzubrabbeln. Nichtstun gehört eher nicht zu dem, was uns empfohlen wird, also das ist wohl nicht so wichtig. Ich mache das übrigens auch gerne, also nicht das Faulenzen meine ich, sondern das Unterscheiden zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen. Aufgaben, die wichtig sind, solche, die ich als nicht wichtig empfinde. Das mache ich, damit ich beruhigt bin, dass ich das Richtige und Wichtige auch tue. Und ich finde, gerade im Beruf ist man ja heutzutage sehr stark gefordert, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ihr kennt das ja, wenn das nicht gelingt, ja, dann verzettelt man sich so schnell, man verliert den Überblick in dieser Flut der anbrandenden Aufgaben, ja, und dann weiß man gar nicht mehr, wo es lang geht. Was ist das Wichtigste? Vor einigen Wochen, da ist mir im Austausch mit jungen Leuten, also junge Leute, damit meine ich solche, die 30 Jahre jünger sind als ich, da ist mir aufgefallen, dass ihnen ganz besonders, also den jungen Leuten, der Klimaschutz wichtig ist. Ich fand das ganz interessant, denn so in meiner internen Rangliste, ja, würde ich Klimaschutz nicht als Nummer 1 setzen. Ich habe dann überlegt, was ist mir persönlich denn wichtig und gesagt, dass es für mich ein ganz besonderes Thema ist, wie stark im Moment so der Stellenwert der Familie in unserer Gesellschaft sinkt. Ja, so im Kielwasser der Genderbewegung, da verwässern die Konturen zwischen Mann und Frau und die Familien so im klassischen Sinne lösen sich mehr und mehr auf. Das ist, was mich so bewegt. Hä? Ist das dein Problem? Das war die Rückfrage. Da habe ich gemerkt, eine unterschiedliche Wichtigkeit. Ja, der eine sieht das so, der andere so. Jeder sieht es anders, jeder setzt andere Schwerpunkte. Ja, und meine Frau Bettina, die hat das Gespräch mit den jungen Leuten dann fortgeführt und sie hat dann so sinngemäß, das war dann ganz und gar vorbildlich, hat sie gesagt, ja, am wichtigsten ist es doch, dass wir Jesus Christus als Herrn über unser Leben zulassen und in unser Herz einlassen. Ja, Treffer, das stimmt. Was ist wirklich wichtig? Und mit dieser Frage kommen wir zurück zu unserem Schriftgelehrten, der Jesus diese Frage gestellt hat. Ich möchte ihn gerne Dr. Klug nennen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also das ist jetzt auch nicht böse oder ironisch gemeint. Der Mann hat wohl wirklich viel gelernt und auch viel gewusst. So wird er in der Bibel dargestellt, als kluger und als schriftverständiger Mann. Ist er vielleicht auch einer von denen, die ständig nach dem Superlativ suchen? Das Beste, das Größte, das Vornehmste, das Mächtigste, das Teuerste, das Schönste, hier das Wichtigste? Ich glaube, nein. Ich glaube, diese Frage war eine aufrichtige und sehr ernst gemeinte Frage von ihm. Wir kennen das ja von anderen Textstellen, in denen Jesus eine Hinterlist beim Fragesteller erkennt und dann in besonders herausfordernder Weise antwortet. Ja, ihr kennt das, die Frage, wer soll die Steuer bekommen mit der Münze? Da merkt ja Jesus, das ist ein Hinterhalt, der mir da gestellt wird. Das ist hier bei Dr. Klug nicht der Fall. Jesus gibt eine klare, eine fast schnörkellose Antwort. Keine Hinterlist, eine einfache Frage. Er merkt, dass es der Fragesteller aufrichtig halt und ernst meint, zumal ja auch im Text berichtet wird in Vers 28, dass Dr. Klug bereits dem Wortwechsel zwischen Jesus und den Sadduzäern zugehört hatte und von der Antwort von Jesus beeindruckt war. Und das gibt uns nun heute Morgen die Möglichkeit, etwas genauer zu hören, was Jesus wichtig findet, welche Gebote er präferiert und wie seine Wichtigkeitsrangliste aussieht. Lass es uns der Reihe nach anschauen. Die erste Antwort, Vers 29. Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Aus 5. Mose. Also Jesus zitiert hier selber alte Texte. Das ist der erste Punkt. Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Aber auch mit dem Verstand und mit aller Kraft. Jesus zitiert hier bewusst diese Verse aus dem Alten Testament. Dort spricht Gott das Volk Israel an. Hört ihr Israeliten? In der Lutherbibel heißt es, höre Israel. Das passt ausgezeichnet ja, zum heutigen Israel-Sonntag. In den englischen Bibeln heißt es dann natürlich dementsprechend, hear, O Israel, hear, O Israel. Gott hat sich zuerst an Israel gewandt. Es ist sein Volk. Und Gottes Geschichte mit uns geht immer über Israel und mit Israel. Es geht nicht an Israel drumherum, dran vorbei. Das geht nicht. Durch Jesus gehören wir mit zu Gottes Volk. Die Zusagen, die Gott Israel gegeben hat, gelten somit auch für uns. Wir sind dabei, weil Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Und Jesus selbst wählt ja hier dieses Zitat aus, weil er seine Nachfolger in dieser Kontinuität von Israel sieht. Das ist auch der Blick, den Jesus hat für uns. An dieser Stelle nochmal ist es wichtig zu betonen, auch im Blick auf das, was wir uns gleich noch anschauen, den Weg zu Gott, den können wir nicht selber freimachen. Das geht nicht, das geht nur über Jesus. Er hat das bewirkt und ganz ohne unser Zutun. Wir können da gar nichts machen, das bewirkt Gott. Ein Punkt im Bibeltext fällt mir auf, in Vers 30, da geht es sowohl um das Herz als auch um den Verstand. Offenbar kann Gott sowohl über das Herz als auch mit dem Verstand geliebt werden. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Wir schauen uns die nächste Antwort an. Vers 31, ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das ist jetzt hier aus 3. Mose 19, 18. Also die beiden nächsten Punkte, sich selber lieben und den Nächsten lieben. Und sie sind eine Kombination, diese beiden Punkte. Es geht darum, seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selber. Das war ziemlich radikal. Die Liebe für den Mitmenschen, für den Nächsten, die soll nicht schwächer sein, nicht schwächer als die Liebe für mich, für sich selbst. Das kommt ganz gut bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter rüber. Die Geschichte im Lukasevangelium ist als Parallelstelle zum heutigen Predigttext angegeben. Wahrscheinlich deshalb auch, um deutlich zu machen, wer eigentlich mit der Nächste gemeint ist. Das fragen wir uns ja manchmal, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und in dieser Geschichte, erinnert ihr euch vielleicht, ja, da wurde ein Reisender von Räubern überfallen und lag dann anschließend verletzt und hilflos am Straßenrand. Erledigt. Nacheinander kamen dann Top-Leute vorbei, super ausgebildet, ein Priester, ein Levit, aber sie beachteten den Hilfsbedürftigen nicht und führten ihre eigene Reise dann ohne Unterbrechung fort. Ja, gerade die, von denen man erwartet hätte, dass sie schon aufgrund ihrer Ausbildung etwas von Nächstenliebe wussten, da konnte man ja ausgehen davon, gerade die gingen ungerührt weiter. Sie hatten nämlich offensichtlich Wichtigeres zu tun. Das kennen wir auch. So oft haben wir unseren Terminplan voll und durchgetaktet und wollen jetzt das Nächste tun. Da hat man gar keinen Blick mehr für das, was rechts und links ist. Geholfen, ja, hat dann als Dritter schließlich der, dem man das am wenigsten im Vorfeld zugetraut hätte, ein Samariter. Jemand aus diesem Mischvolk, das von den Juden verachtet wurde. Ein Volk, ja, das, was mit verschiedenen Völkern vermischt war. Und ganz ehrlich, das kennen wir auch, oder? Meistens flüstern uns unsere Vorurteile schon genau ein, wer denn jetzt zu den Guten und wer zu den Bösen gehört. Und so ist das bei der Geschichte auch. Da denkt man, Mensch, der Samariter, da kann ja nichts. Was soll denn da Gutes passieren? Aber der Samariter, ja, der hat seinen Nächsten geliebt. Den er auf seinem Weg getroffen hat. Den, der ihm im Weg rumlag. Den, der ihn wertvolle Reisezeit gekostet hat. Den er bis zum nächsten Gasthaus schleppte. Den, der überhaupt nicht auf seinem Plan stand. Und für den hat er schließlich noch dem Gastwirt Geld für die Pflege gegeben. Ja, so geht das, so geht Nächstenliebe. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Eher leise als laut. Und das ist schon herausfordernd, finde ich. Und damit wir einen Maßstab für den Umfang der Nächstenliebe haben, sagt uns das Bibelwort, wie dich selbst. Ja, so wie du dich selber liebst, so sollst du deine Mitmenschen im Blick haben. Da gibt es ja dieses schöne alte Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Der Umfang der Nächstenliebe kann und soll also immer auch mit unseren eigenen Bedürfnissen abgeglichen werden. Nun gibt es aber auch Menschen, die sich selber gar nicht so richtig lieb haben. Die gibt es. Die sind sich nämlich nicht so wirklich sicher, wie sie sich selber finden und wie sie bei anderen ankommen. Und nicht selten opfern sich diese Menschen dann sehr stark für andere auf, manchmal auch unbewusst. Sie wollen einfach helfen, weil ihnen das selbst auch gut tut und sie sehnen sich nach Anerkennung. Da kann man die Kombination von Nächstenliebe und Selbstliebe umdrehen und ihnen raten, fangt doch erstmal bei euch an. Fangt erstmal an, euch selber komplett anzunehmen, euch selber zu lieben, euch selber kennenzulernen. Und erst dann kümmert euch auch gerne um eure Mitmenschen. Da liegt der Fokus tatsächlich erst einmal darauf, so eine stabile Wertschätzung für sich selber zu bekommen, bevor wir ganz aufgeregt schon nach dem Nächsten suchen, dem wir helfen können. Ja, und wo bekommen wir die her, die Wertschätzung? Klar, das ist auch nochmal ein großes Thema, aber vor allem bekommen wir die von unserem Vater im Himmel. Und nur von dort bekommen wir sie ganz uneingeschränkt. Und so erhalten wir einen Einblick darin, wie das mit der Liebe gedacht ist. Nämlich von oben und nach oben. Gott liebt uns und wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Von oben und nach oben. Zweitens, wir selber. Gott hat uns wertvoll gemacht und deswegen haben wir allen Grund der Welt, uns selber anzunehmen und zu lieben. Und zu unseren Mitmenschen, zu unserem Nächsten, rechts, links. Weil wir wissen, dass Gott uns liebt und weil wir uns selber annehmen, können wir auch mit ganzer Kraft die Menschen in unserer Nähe lieben. Nun hat Dr. Klug die Fragen auf seine Antwort erhalten. Und wie geht er damit um? Auch das ist nur wieder höchst seriös, ernst gemeint und geradlinig. Er stimmt Jesus uneingeschränkt zu, ohne Schnörkel. Vers 32, darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig Lehrer, das ist wahr, es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Dr. Klug wiederholt im Wesentlichen die Worte von Jesus, wiederholt sie nochmal und bestätigt sie. Er geht inhaltlich sogar noch etwas weiter und weist auf einen besonderen Aspekt hin. Die Liebe, von der die Rede ist, nämlich die Liebe zu Gott, die Liebe zum Mitmenschen und die Liebe zu sich selbst, ist aus seiner Sicht viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Anders ausgedrückt, Liebe ist stärker und wirksamer als Opfer und Opfervorschriften. Das bedeutet auch, dass das liebende Empfinden weit wirksamer ist als das pflichtgemäße Abarbeiten, wirksamer als das stumpfe Befolgen von Regeln, wirksamer als alle Aktivitäten. Und das, was Dr. Klug hier sagt, findet sich einige Jahre später dann im Römerbrief wieder in Kapitel 13, Römer 13, Vers 8 bis 10. Diese Verse sind auch zutreffend mit der Überschrift versehen, das wichtigste Gebot, bleibt im Thema. Bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört, und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses, so wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Durch die Liebe wird das ganze Gesetz erfüllt. So wie es Paulus im Römerbrief schreibt, ist die Liebe demnach die Erfüllung des Gesetzes. Übereinstimmung zwischen dem fragenden Dr. Klug und Jesus, ohne große Emotionen. Ja, so ist es. Das können Männer ja manchmal ganz gut ohne Emotionen. Ja, ist so. Das stimmt, was du gesagt hast. Nun lasst uns noch die abschließenden Worte von Jesus anschauen, Vers 34. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Alles klar, oder? Ja. Nein, 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 da ist ja noch was. Da ist noch etwas. Wenn wir genauer hinschauen, Jesus sagt, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Er sagt nicht, du bist im Reich Gottes. Warum? Offenbar erkennt Jesus, dass Dr. Klug zwar die richtige Erkenntnis hat, aber eben noch nicht in der Liebe lebt. Dr. Klug, der hier weise genannt wird, hatte ja zuvor selber betont, dass die Liebe viel mehr wert ist als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Möglicherweise, Achtung, möglicherweise befand er sich ja gerade an der Stelle, die er beschrieben hatte. Die Erkenntnis haben, Opfer bringen, aber noch nicht in der Liebe leben. Vom Verstand noch nicht ins Herz gedrungen. Hier und noch nicht dahin. Und hier will ich gerne nochmal, wie vorhin angemerkt, auf Vers 30 zurückkommen. Genannt sind Herz, Verstand und Kraft. Und das bedeutet, dass die Erkenntnis über den Verstand eben nicht ausreicht, wenn nicht auch das Herz berührt wird. Ich vermute, dass Dr. Klug dies gerade begriff in diesem Moment. Und dann heißt es im Text, danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Es herrschte Stille, alles war gesagt, alles beantwortet, keine Frage war mehr nötig. Und du, was ist mit dir? Ist dein Herz bereit? Ja, der Verstand sagt ja, aber die Frage geht an dich, was sagt dein Herz? Liebe ist mutig, ist geradezu kühn. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt, der rief in seiner ersten Regierungserklärung im Jahr 1969 dazu auf, einige wenige können sich daran erinnern, wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das war ganz provokant und herausfordernd, ist aber bis heute eine wichtige Leitlinie für alle Politiker. In ähnlicher Weise, aber noch viel stärker, können wir uns durch die Bibel immer wieder ermutigen lassen, wir wollen radikaler lieben. Wir wollen radikaler lieben. Nach oben lieben, in uns lieben und zur Seite lieben. Und das Ganze mit dem Herzen. Das mit dem Herzen. In Vollmacht durch Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. Amen.